yet known. In spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch the Skies, dem Science-Fiction-Podcast bei Movie Break. Und natürlich habe ich mir wieder sehr kompetente Hilfe an die Seite geholt. Einmal mit Jaco. Hallo Jaco.
Servus miteinander.
Und einmal den Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallihallo.
Wir hatten wieder einen Film ausgesucht, nachdem wir zuletzt durchaus mal ein bisschen auch schwierige Kost genommen hatten für unsere Podcasts, dachten wir, wir nehmen mal wieder etwas sehr Splashiges, sag ich jetzt fast, also ein bisschen mehr Spaßiges Richtung Sci-Fi-Action-mäßiges. Und was passte da besser als Pitch Black, Planet der Finsternis? Den haben wir uns ausgesucht. Aus dem Jahre 2000 unter der Regie von David Trowy. Ich musste nochmal gucken, weil der war zwar für so Drehbücher bekannt, unter anderem hat er auch am Drehbuch gearbeitet bei Auf der Flucht und die Akte Jane. So, aber Regie ist eher so schwierig. Und damals seine erste Regiearbeit war Timescape, danach The Arrival und dann Pitch Black. Und noch eine Besonderheit von dem Film, weil da hat ein bestimmter Hauptdarsteller, der heute sehr, sehr bekannt ist, dafür ist, dass er sehr schnell fährt, seinen Durchbruch gehabt. Und zwar Vin Diesel. Das war nach der Sprechrolle von der Eiserne Gigant quasi sein Durchbruch. Aber wenn man sich den Cast anguckt, gibt es ja noch ein paar andere Namen. Wir haben Cole Hauser, wir haben Keith David, wir haben Claudia Black und Louis Fitzgerald und, oh, ich hoffe, ich spreche das richtig raus, Radha Mitchell, genau. Und es ist so ein typischer 2000er Science-Fiction-Film, würde ich mal sagen. Wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen ins Detail, was das genau bedeutet. Aber bevor wir dazu kommen, worum geht's denn erstmal? Und so wie ich gehört habe, Ding Dong, du hast wieder was zusammengefasst und würdest gerne mal den Film beschreiben wollen.
Das ist korrekt. Nachdem ein Raumfrachter auf dem Weg zu seinem Zielort von Meteoritensplittern getroffen wird und infolgedessen abstürzt, finden sich die wenigen Überlebenden auf einem kargen, staubtrockenen Planeten wieder. Doch die kleine Gruppe Schiffbrüchiger ist nach wie vor in Gefahr, denn mit an Bord befand sich ein gefangen genommener Schwerverbrecher, der in der ganzen Galaxis bekannt und gefürchtet zugleich ist. Sein Name Richard B. Riddick. Allerdings dauert es nicht lange, bis die Gestrandeten feststellen, dass Riddick nicht ihr einziges Problem ist. Denn in unterirdischen Höhlen leben lichtempfindliche Kreaturen mit riesigem Appetit. Solange man sich jedoch im Hellen aufhält, sind die fremdartigen Wesen keine Bedrohung. Und zu ihrem Glück befinden sich die Abgestürzten auf einem Planeten, der von gleich drei Sonnen umgeben ist, weshalb immer Sonnenschein vorherrscht. Schlecht ist allerdings, dass in Kürze eine Sonnenfinsternis ansteht. Eine Sonnenfinsternis, die nicht bloß wenige Minuten, sondern eine sehr, sehr lange Zeit anhalten wird.
Genau, vielen Dank. Bevor wir jetzt aber so richtig einsteigen, wieder unser obligatorisches, wie stehen wir tatsächlich zu dem Film und wann haben wir ihn das erste Mal gesehen? Und heute würde ich mal anfangen. Ja, furchtbar. Nehme ich mir einfach mal raus. Ich habe den damals direkt im Jahr 2001 gesehen, ich glaube zum Anfang des Jahres irgendwann, allerdings nicht im Kino oder in irgendeiner Form auf VHS oder DVD, sondern als gerippte Version auf CD. es ist alles verjährt und ich bereue das und ich glaube, ich habe mittlerweile viel, viel mehr ausgegeben als der Durchschnittsbürger in Sachen DVDs und Blu-rays, also von daher alles gut. Aber das ist tatsächlich meine erste Begegnung damals gewesen mit Pitch Black und ich fand den richtig, richtig gut damals und auch heute noch. Ich habe ihn gestern Abend geguckt und fand ihn wieder richtig spaßig und mir gefällt diese Figur des Riddick total. Da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen und so ein bisschen besprechen und es gibt ja ein ganzes Universum davon mittlerweile mit Höhen und Tiefen. Da machen wir nachher nochmal einen ganz kleinen Rundumschlag, aber heute soll es ja um Pitch Black gehen. Genau, und ich fand damals dieses Kreaturdesign total cool und ich fand das richtig gut, dass Vin Diesels Charakter so, so mürrisch ist, so totaler Anti-Held und die Musik und Cole Hauser als Antagonist und irgendwie so Arschloch-Charakter. Wie gesagt, diese ganze Gesamtmischung, man muss aber dazu sagen, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, der Film ist tatsächlich eher im, so fast schon so im Indie-Science-Fiction-Bereich zuzuordnen. Also sehr kleines Budget, das merkt man an vielen Stellen, aber ich glaube, sie haben irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen. Genau. Wie gesagt, ich mag den Film und Erstsichtung war speziell. Genau. Jaco, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin der Gegenpol zu dir, weil ich habe den Film damals gar nicht gesehen. Also mir war bewusst, den gibt es halt irgendwie. Ja, aber manchmal sieht man gewisse Filme einfach nicht, obwohl man die eigentlich gucken müsste, so was den Filmgeschmack und so weiter angeht, ist halt durchgerutscht. Und ich habe auch die Fortsetzung nie gesehen, die 2007, glaube ich, kam. Auch weil ich den Erstling halt nicht gesehen hatte und dachte mir, naja, macht nicht so viel Sinn wahrscheinlich. Meine kurze Geschichte dazu ist, ich habe tatsächlich den dritten Teil, also mit dem habe ich quasi angefangen, 2013 oder so. Und das auch mehr oder weniger unfreiwillig. Denn das war noch vor meiner Movie-Break-Zeit und das wissen vielleicht nicht so viele. Ich, der liebest du und auch ein gewisser Pascal, den es ja auch mal gab, wir hatten ja damals diesen kleinen Blog, die drei Muscheln, also gibt es immer noch, aber da passiert nichts mehr und den braucht ihr euch nicht angucken, das ist halt Schnee von gestern. Und da haben wir damals auch schon Rezensionsexemplare bekommen, aber eigentlich immer nur von Escort, also nur die guten Sachen, ne? Nicht diesen ganzen anderen Kram halt. Und, aus irgendeinem Grund habe ich dann mal die Blu-ray von Riddick bekommen und das war auch nur ein Versehen, wie es du meinte, weil die wollten uns den gar nicht zuschicken, haben sie aber irgendwie gemacht, weil, keine Ahnung, da hat wer gepennt und wird durfte trotzdem behalten und habe dann halt eine Kritik dazu geschrieben. Ich fand den scheiße. Aber ich hatte halt keine Vorkenntnis zu den anderen Pitchback-Sachen eben. Und diesen habe ich jetzt gesehen, ja, vor anderthalb Wochen oder so, für den Podcast. Und habe mich gefreut, weil ich den eben noch nicht kannte. Eine Bildungslücke eben. Die ist jetzt geschlossen. Ja. Und das ist auch schon mit das, nicht das Positivste, aber das ist schon ein positiver Aspekt.
Okay, dann mache ich weiter. Ja. Ich habe den Film das erste Mal auf VHS-Kassette gesehen. Das müsste dann irgendwie vor, keine Ahnung, 20 Jahren gewesen sein. Und mir hat der damals ziemlich gut gefallen, weil, naja, Weltraum, fremder Planet, krasser Typ, fiese Aliens. Ich glaube, ist irgendwie selbsterklärend. Und ja, ich sag mal so, für den Podcast habe ich ihn jetzt das vierte Mal gesehen. Zwischendrin habe ich auch ein paar Mal gesehen, aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal gewesen ist. Und ich muss sagen, der hat mich dieses Mal ein bisschen traurig gemacht. Und das hatte ich ja auch schon bei The Road, weil ich erwartet habe, dass ich ihn jetzt besser fände, als es damals der Fall war. Und weil ich den Film halt eigentlich richtig gerne mögen will. Aber mir sind halt jetzt doch ein paar Schwächen aufgefallen, die ich bei den vorherigen Sichtungen so nicht wahrgenommen habe. Und die für mich den Spaßfaktor so ein bisschen gedrückt haben.
Okay, ihr hört schon, es wird ein kontroverser Podcast. Hier wird gleich richtig rumgebettelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr jetzt sagt und was euch aufgefallen ist. Also gerade so perspektivisch Ding Dong. Und Jaco, wo du sagst, das ist alles Müll.
Nein, es ist nicht alles Müll, aber ich war schon sehr ernüchtert, obwohl ich jetzt auch nicht
erwartet habe. Ich habe deine Wertung gesehen.
Ja, das heißt ja nicht, das ist alles Müll, diese Wertung. Das heißt nur, das finde ich jetzt nicht gut. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ne?
Okay, na, fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau anfangen. Ich finde, der Film hat einen total guten Anfang, also so ein Intro für die Figur. Weil der beginnt ja damit, dass wir noch auf dem Raumschiff sind. Zur Erklärung, das ist halt so ein Kolonisationsraumschiff, so ein Transportraumschiff mit Arbeiterinnen und Arbeitern, würde ich jetzt fast sagen, und einem Gefangenen, in dem Fall Riddick.
Ja, und Pilgern und so, ne?
Pilger und sowas, die aber abseits ihrer Route, der normalen Space-Routen, so richtig erklärt wird das Universum ja in dem Film ja noch nicht, ne, unterwegs sind und irgendein Komet hat wohl seine Laufbahn verlassen und dementsprechend einen Schweif hinterlassen und dann wird das Raumschiff beschädigt und stürzt halt auf diesem Planeten ab. Und der beginnt ja damit, dass wir als erstes ja Riddick sehen, wie er erklärt, dass in dem Kryoschlaf alles ausgeschaltet ist, bis auf das Animalische. Und er dann erklärt, dass er deswegen noch wach ist. Und du hörst das erste Mal seine Stimme. Und ich gucke den immer auf Deutsch, muss ich gestehen, weil ich die deutsche Stimme von Vin Diesel besser finde als seine Originalstimme. Das ist halt einfach so. Und ich finde, das ist ein richtig toller Anfang und eine richtige Einführung für diese Figur, die sich dann an vielen Stellen fortsetzt. Ich kann schon mal sagen, es gibt manchmal so ein paar kleine Drehbuch-Dialogzeilen, wo ich mir denke, so, da könnte man ein bisschen forscher rangehen nachher bei der Figur, aber spätestens, wenn er anfängt wieder zu reden, irgendwie so nach 20 Minuten oder sowas, ist es halt richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Anfang zumindest ging.
Ich gehe jetzt erstmal direkt auf die Stimme ein. Was mich total irritiert hat, was ich noch nicht mehr wusste, ist, dass die deutsche Stimme ist die von Nicolas Cage. Mhm. Und das hat mich immer so ein bisschen dann irgendwann rausgerissen. Ich weiß nicht, wie ich das die Jahre davor irgendwie überhören konnte. Aber diesmal habe ich dann immer Nick Cage und sein aufgedrehtes Gesicht so ein bisschen vor mir gehabt, ne? So aus bestimmten Filmen. Aber ja, ich gebe dir recht, der Anfang ist sowohl atmosphärisch als auch actionreich, weil ja direkt dieser Absturz kommt. Das wird dramatisch. Fry, diese Undock-Pilotin, ist drauf und dran, die Kabinen abzuschmeißen mit den Passagieren, weil sie befürchtet, dass wenn sie die nicht abwirft, sie komplett zugrunde gehen mit ihrem Raumschiff, ja, weil sie die Nase nicht mehr hochhalten kann und wird von dem eigentlichen Kapitän davon abgehalten. Also wir haben da schon Dramatik mit drin und ja, es ist ein guter Start, wie ich finde. Jaco, wie fandst du es?
Den Start fand ich solide, muss ich sagen. Aber das ist auch so ein klassischer Start für so einen Film. Das kannten wir auch schon aus anderen Filmen, so ein bisschen so ein Kryoschlaf, der dann abgebrochen wird durch einen Unfall. Alle wachen auf, jetzt ist der Abschluss. Ist aber okay, das ist für so ein B-Movie natürlich. Ja, so geht's los. So muss das losgehen. Und auch zur Stimme von Vin Diesel, das fand ich ganz witzig. Ich habe den zuerst im O-Ton geguckt und dann aber mal umgeschaltet, weil ich eben auch Vin Diesel, diese typische Synchronstimme von ihm halt kenne. Und dachte, jetzt gucken wir das. Und die ist ja in der deutschen Synchro hier, finde ich, so heftig wie sonst auch später, glaube ich, nicht. Ich kenne nicht so viele Vin Diesel-Filme, muss ich sagen. Weil ich bin bei der Fast-Reihe auch relativ früh ausgestiegen. Aber hier ist das ja so dunkel und basshaltig und murmlerisch. Das ist ja, wie du sagst, das ist eigentlich die Nick Cage-Synchronstimme, aber man muss es auch gar nicht erkennen, weil der hier jetzt so viel Bass reinlegt, oder so viel. Ja, das ist ja wie Isaac Hayes, wenn Isaac Hayes Deutsch reden würde. Ne? Das passt einerseits zu dieser Figur, aber es macht sie auch nochmal so over the top eigentlich. Also im Original ist es gar nicht so krass. Hier ist überhöht das diesen ganzen Charakter nochmal um einiges. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber es ist auf jeden Fall markant. Deswegen kann ich verstehen, dass man die deutsche Synchro vorzieht. Der Anfang finde ich okay. Kennt man, ist in Ordnung. Für mich verliert der Film eher dann, wenn es so um das, genau was danach kommt. Also wir haben eigentlich eine ganz coole Idee, aber wie wird das umgesetzt, da war ich sehr enttäuscht an vielen Stellen.
Ja. Ja, dann lass uns doch da mal ein bisschen mehr einsteigen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir spoilern wollten. Also wir haben ja jetzt nur ganz kurz den Anfang beschrieben. Wir können ja erstmal so ein bisschen rundherum und können dann nochmal in den Spoilerbereich übergehen. Vielleicht erstmal zu den Figuren, weil ich glaube, da hängt der größte Teil bei dir. Habe ich das Gefühl vielleicht? Ja.
Ja, auch. Aber ich finde wenig an dem Film, ehrlich gesagt, gelungen.
Okay, gut. Okay.
Aber wir können auf die Figuren gehen. Wir können auch gerne auf die Figuren eingehen.
Ja. Sprech über die Rollen. Also.
Die Figuren, ne, du hast halt, ich finde zum Beispiel cool in dem Film, das muss ich wirklich sagen, ist für mich ein Highlight, Radha Mitchell. Aber die finde ich generell cool, weil das ist so die, ich sag mal, die Sigourney Weaver der 2000er, das ist so die Frau, die in vielen Genrefilmen auch eine Hauptrolle gespielt hat. Also die war in Rogue, diesem Krokodilfilm, die war Die war in Silent Hill, die war in etlichen Horror-Action-Science-Fiction-Filmen, hatte die eine Hauptrolle und ich mag die auch gerne. Und die passt super in den Film. Das ist wirklich wie die Ripley der 2000er eben im B-Movie-Bereich, im gehobenen B-Movie-Bereich. Finde ich auch hier sehr passend, gute Wahl. Finde ich super, ihre Rolle ist okay, ne? Ist zweckt nicht alles in Ordnung. Du hast halt Riddick, der eben raussticht als dieser super coole Antagonist, der mir damit aber auch ein bisschen auf den Sack geht. Also das ist für mich so eine Mischung aus Bruce Willis, aus dem Die Hard Bruce Willis und Kurt Russell, also in die Klapperschlange so im Prinzip.
Musste ich auch dran denken ein bisschen, ja.
Und aber so drüber, also nicht nur wegen der deutschen Synchro, dafür kann der Film original ja nichts, aber dieses ganze Gehabe, das ist mir alles too much. Ich mag ja auch diese coolen Anti-Helden, die das alles ein bisschen zynisch kommentieren und so lässig sind und das alles so, das war mir, hat mich genervt. So, und alle anderen finde ich uninteressant. Also gut, Cole Hauser, ja, aber es ist halt Cole Hauser. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja Cole Hauser. Also das ist wahrscheinlich noch auf seinem Höhepunkt seines Schaffens irgendwo ein bisschen. Ich finde den Typen aber langweilig. Immer, egal wo. der ist halt da.
Oh, dann hast du aber noch kein Yellowstone geguckt.
Nee, gucke ich nicht, weil ich gucke keine Serie. Das mag sein, ich rede von Filmen. So, dann ist mir Cole Hauser immer relativ egal. Und gut, Keith David, ja, das ist halt ein netter Sidekick. Wie da auch so eine Sidekick-Rolle, die aber auch egal ist. Also alle anderen Figuren sind egal, die sind zum Sterben da. Punkt.
Ja, also ich gehe jetzt nochmal auf Riddick kurz ein. Was ich mir aufgeschrieben habe, das Wort war pseudo-cool.
Ja, pseudo-cool.
Das ist mir auch, so kann man's auch jetzt ist auch, ich hatte das nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass er natürlich ein krasser Typ ist in diesem Film, aber dass es so übertrieben ist, ne? Also es gibt eine Szene, in der er sich, da wird Thomas gleich da was zu was sagen, in der er sich selber die Arme auskugelt und dann direkt wieder einrenkt. Dann gibt es eine Szene, wo er sich den Arm bricht und ihn auch wieder sich selber einrenkt. Dann haben wir mehrere Szenen, wo er der Gruppe so, ich sag mal, auflauert, wäre jetzt übertrieben, weil er sie nicht überfällt, aber er bewegt sich immer ganz, ganz in der Nähe von den Leuten, ist dabei ungesehen, schneidet hier mal eine Haarsträhne ab, chillt mal unter einem Sonnenschirm, während jemand anders versehentlich erschossen wird, weil man dachte, es sei Riddick. Dann haben wir dieses Testosterongewichse, nenne ich es jetzt einfach mal, zwischen Johns, das ist dieser Kopfgeldjäger, der Riddick gefangen genommen hat, und zwischen Riddick. Wir haben dieses Kind, was sehr nervig übertrieben auf Riddick fixiert ist und sich dann irgendwann, also Riddick hat zum Beispiel, Riddick hat eine Glatze und so, ich sag mal, eine Art Taucherbrille mit dunklen Gläsern. So sieht es zumindest aus, weil er halt operierte Augen hat. Da kommen wir auch später noch drauf zurück. Und dieses Kind sich dann im Laufe des Films auch die Haare schert und auch so eine Taucherbrille auf hat. Und ja, das war so ein bisschen dieser Personenkult, der da aufgebaut wird, den fand ich ein bisschen, ja nicht ein bisschen, den fand ich arg übertrieben. Also er hat mich diesmal schon gestört. Und zu den Darstellern, ich fand die, Chaco hat es eigentlich schon gesagt, ich fand die zweckmäßig. Da war jetzt niemand dabei, wo ich jetzt sage, das ist irgendwie krass tief oder die Figur ist super interessant für mich. Aber es ist zumindest so, dass ich sage, die sind mir nicht gänzlich egal. Wie jetzt beispielsweise bei Alien Romulus war das für mich so, da waren mir alle Figuren egal, bis auf den Androiden. Hier war es zumindest so, dass ich eine gewisse Sympathie für die Figuren gehegt habe.
Ja, also die müssen ja auch nicht eine Tiefe haben. Also versteh mich nicht falsch.
Genau.
Das ist an sich kein Kritikpunkt per se, weil das brauchen die auch nicht. Aber letzten Endes war mir auch wirklich jede Figur, die hatten nichts. Also bis auf Radha Mitchell, die war positiv behaftet, Vin Diesel eher negativ und alle anderen haben mich überhaupt nicht interessiert. Und ich brauche keine Tiefe, aber irgendwas muss auch so eine Figur mit mir machen. Mhm. Dass ich mir auch merke, wer ist wer und warum sind die da und dann stirbt irgendwer und ich habe auch nach einer halben Stunde vergessen, ach, war der jetzt tot oder nicht? Wo ist denn der eigentlich? Weil es mir egal ist. Das ist dann nicht so gut. Gerade, das sind ja auch relativ viele noch am Anfang. Ne, wenn das vielleicht 4, 5 sind oder so, ist auch mal was anderes. Aber da ist es dann so, da ist die Masse zum Sterben irgendwo da, ab einem gewissen Punkt. Und wie du schon sagst, Pseudokult trifft es ganz gut, weil gerade der Vergleich so mit, sag ich mal, dem Die Hard Bruce Willis oder dem Snake Plissken, das sind ja auch harte Hunde, völlig überzogen, cool, aber die haben ja auch so, die leiden ja auch in dem Film. Denen passiert ja auch was. Du siehst auch, die sind irgendwo menschlich, die haben Schmerzen und kämpfen sich dann trotzdem wieder hoch. Also die werden dann auch cool, weil du sagst, ey, das ist eine harte Socke, der ist geil. So. Und nicht halt wie hier, wie du schon sagst, der halt immer irgendwie über allem drüber steht, der so auf seinem ganz eigenen Planeten eigentlich lebt und tanzt. Also das ist irgendwie so. Mit dem fieberst du auch nicht mit, also ich zumindest nicht. Der ist mir einfach zu krass überzeichnet.
Ja, fast übermenschlich in manchen Szenen. Ne? Also das, wir haben ja schon, ein paar beschrieben. Ne? Also
genau, dem fehlt so dieses Verletzliche, was solche Helden trotzdem immer noch brauchen. So dieses Moment, wo du denkst, ja, jetzt haben sie den mal im Sack irgendwie. Ja. Und jetzt blutet der mal, jetzt leidet der mal. Und wenn er sich dann wieder hochkämpft, alles cool, geiler Typ, aber der halt nicht.
Aber ich glaube, jetzt will Thomas was sagen.
Ja. Jetzt muss ich mal in die Kerbe springen tatsächlich und Vin Diesel als Riddick verteidigen. Was ich erstmal sagen möchte, ist, dass ich natürlich viel, viel mehr weiß, als ihr beide über die Figur. Ne? Weil ich habe das Spiel gespielt, ich kenne die Comics, die es dazu gab, hätte ich fast gesagt, den Animationsfilm habe ich damals gesehen und auch die beiden Fortsetzungsfilme. Ne? Also ich mag dieses Universum tatsächlich und diese Figur. Ne? Er stand ja vom Planeten Furiosa, hätte ich fast gesagt, irgendwie so, heißt auch so ähnlich.
Furia, oder?
Furia, genau, der auch völlig vernichtet worden ist beispielsweise und er ist einer der letzten Überlebenden seiner Art und seiner Rasse quasi und sowas alles, aber das ist nur so am Rande, weil das hat ja jetzt erstmal mit Pitch Black nichts zu tun.
Genau.
Was ich halt nochmal sagen möchte in Bezug auf Riddick, also ja, ich gebe euch recht, dass man das natürlich das sofort sehen kann, dass es irgendwie so pseudo-cool, übertrieben und sonstiges ist, aber ich mag diese Figur des Anti-Helden, der wirklich mal nicht ständig irgendwie oder irgendwann mal strauchelt oder irgendwas Menschliches hat. Und selbst wenn man sagen möchte, er hat das gar nicht.
Achtung, Spoiler-Alarm. Achtung, Spoiler-Alarm.
Am Ende hat er es ganz kurz, weil sie stirbt ja dann zum Ende, weil sie nochmal zurückgeht und versucht, ihn zu holen auch, nachdem sie ihn ja nochmal überzeugt hat von wegen, jetzt müssen wir nochmal zurück. Und dann versucht er sie ja erst zu überzeugen, in das Raumschiff zu gehen und wegzufliegen. Und erst als sie dann wirklich auch sagt, sie würde für die sterben, dann hat er so diesen Moment von wegen, da ist jetzt was Echtes, weil er ja vorher wusste, dass sie einfach die Leute auch opfern wollte, ne? Um selber zu überleben. Das finde ich, diese Klammer, die existiert in dem Film, die will ich einfach nicht wegwischen, sondern die ist irgendwie da und dann stirbt sie ja und wird weggezogen. Jetzt spoilern wir schon die ganze Zeit. Jetzt ich habe mich in Rage geredet gerade. Und dann ruft er halt noch, ne, nicht für mich quasi. Ne? Also er wäre tatsächlich in den Tod gegangen, weil ihm das Leben auch einfach, glaube ich, am Ende so ein bisschen egal ist, alles, was passiert und sowas alles, ne? Und sie opfert sich aber dann für ihn. Das würde ich nochmal einwerfen, weil das existiert ja, das kann man ja nicht wegfischen. So. Jaco will jetzt reinhauen.
Ich will auch reinhaken, ich mach nach Jaco weiter.
Okay, ich muss einfach, weil mir brennen viele Sachen auf der Zunge. Also einmal, also wenn du dich in dem Universum besser auskennst, ist das gut für dich, aber das war der erste Film, dieser Film.
Ja, deswegen sage ich ja, ne? Das kann man.
So, da hilft es mir ja nicht, wenn die Fortsetzung irgendwie mehr erklären. Weil, ne, wer 2000 im Kino war, der weiß auch nicht, was 2007 oder 2013 passiert. Der kennt vielleicht auch nicht die Comics. Der kennt nicht dieses Drumherum. Und es geht ja darum, was erzählt mir dieser Erstlingsfilm.
Genau, darf ich da noch eine Sache einwerfen? Es war auch gar nicht geplant, daraus ein Franchise zu machen, weil in der ursprünglichen Drehbuchversion sollte Riddick am Ende sterben.
Ja gut, aber umso mehr, dann hilft es mir ja nicht, dass im Nachhinein da noch irgendwie so ein Unterbau geliefert wird oder was auch immer, ich kenne ihn ja nicht. Ne? Das hilft mir ja für den Film natürlich gar nicht. So, dass das im Nachhinein vielleicht anders wirkt, das mag sein, aber wie gesagt, kann man ja nicht beurteilen jetzt. Also für Leute, die den Film, die anderen Sachen nicht kennen oder den Film damals zum Beispiel im Kino gesehen haben. Die haben dasselbe Seherlebnis wie ich jetzt, grob gesehen. Und dass du sagst, am Ende wird eine Klammer drum gemacht, ja, das stimmt. Aber das ist für mich auch so ein bisschen, das ist so die späte Legitimation, dass er dann doch der Held ist, so ein bisschen. Also da kommt das dann noch so dran, was für mich auch nicht ganz zu der Rolle passt. Klar, es wird so ein bisschen aufgebaut am Anfang schon, aber das ist halt so, ja, das musste auch einfach sein, damit er nicht da komplett durchwalzt und egoistisch dann vielleicht alleine mit dem Raumschiff abhaut und alle verrecken da, was man halt denken könnte bei ihm am Anfang. Es war ja klar, dass irgendwann sowas kommen muss. So, das ist für mich das Mindestmaß, was der halt machen muss. Also deswegen sage ich nicht, ist er toll.
Ausreichend, 4.
Ja, exakt. Aber genau so kann man es begründen, wenn man es mal ganz platt macht. Das musste der halt machen, weil sonst würde ich mich fragen, was war das jetzt? So, das ist halt das Mindestmaß. Ne? Aufgabe irgendwie erfüllt mit hängender Zunge.
Jetzt hat Jaco natürlich wieder ein bisschen was gesagt, von dem ich schon das sagen wollte, aber danke dafür.
Aber ich habe
noch was zu ergänzen. Hm? Und zwar fand ich diesen Wandel von dieser Andock-Pilotin Fry, den habe ich nicht nachvollziehen können. Am Anfang will sie die Leute opfern, um selber zu überleben, was okay, so ist halt ihre Figur angelegt. Ne? Und am Ende auf einmal, warum auch immer, hat sie diese Einsicht, ach, jetzt auf einmal will ich mich opfern für die anderen. Ich habe den Weg dahin nicht gut nachvollziehen können. Wie dieses kam von, ne, diese Reue, ja, okay, sie hat mal ein Gespräch mit Johns, wo sie sagt, ach ja, oh, ich wollte die opfern und so. Aber das reicht mir persönlich nicht, um dann wirklich auf einmal hinzugehen und komplett so sein, sich umzukrempeln und auf einmal zu sagen, jetzt bin ich die Heldin, jetzt rette ich die Leute, jetzt versuche ich nicht meinen Arsch zu retten. Das fand ich arg konstruiert.
Gebe ich dir recht. Man könnte natürlich argumentieren, dass sie über die Zeit hinweg natürlich die Leute jetzt kennengelernt hat und natürlich Gesichter dazu hat. Ne? Und das vorher war es halt so eine anonyme Cargo-Frachtmasse, die kann ich ruhig abwerfen. Ne? Ich will dir jetzt auch gar nicht so drauf rumreiten. Ich wollte nur nochmal meine Perspektive, warum ich damals auch die Figur schon mochte und immer noch mag. Ne? Also,
ja, ist ja auch okay.
Genau, ne? Ihr seht ja. Das dann halt anders, das ist auch vollkommen legitim. Ne? Ich hatte nur jetzt bei der Neusichtung wieder festgestellt, irgendwie, mich holt das einfach ab. Warum auch immer, keine Ahnung.
Ja, und das ist auch vollkommen okay. Also ich muss auch sagen, ich werde jetzt arg über den Film abhaten, aber ich mag den trotzdem gerne. Ich habe ihn. Nein, es ist so. Also wenn ich dann fertig bin und dann mal sage, wie viele Punkte ich dem Film gebe, dann wird man wahrscheinlich das nicht wirklich nachvollziehen können. aber ich habe mich halt jetzt einfach dieses Mal wirklich über ein paar Sachen geärgert. Weil, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, der Film wird bei mir jetzt noch ein Stück weit höher in meiner Rangliste stehen und vielleicht einer der geilsten Science-Fiction-Filme sein, die ich so kenne, weil der halt viele Motive drin hat, die ich einfach mag. Survival-Horror, fremde Planeten, diesen Überlebenskampf gegen fremde Wesen. Das ist was, auf das ich stehe. Und es gibt's so selten. Können wir später noch drauf zurückkommen. Und da hat er schon von vornherein einfach einen Stein bei mir im Brett. Ja, und deshalb gehe ich mit dem vielleicht auch härter ins Gericht, als ich es bei einem anderen Film machen würde.
Er hätte mehr sein müssen.
Ja, der hätte, ja. Und wenn Riddick jetzt zum Beispiel, das ist ein Punkt für mich, ist dieses Pseudokule. Wenn die Figuren nicht so überstilisiert werden und auch visuell können wir da gleich noch was zu sagen, da waren nämlich auch ein paar Stilmittel mit drin, die ich ein bisschen befremdlich fand, an die ich mich auch überhaupt nicht erinnern konnte. Also zum Beispiel dieses Überstrahlen und diese grellen Bilder am Anfang. Die sind zwar ein netter Kontrast zu später, wenn es sehr dunkel ist, aber ich fand es ein bisschen zu viel gewollt. Auch dann ist Spiel mit Farbgebung drin. Und da meine ich jetzt noch gar nicht diese Ego-Perspektive von den Aliens oder von Riddick mit seinen, wie er die Welt sieht in diesen Farben, sondern auch zwischendrin sind solche Spielereien mit drin. Und ganz schlimm diese verzerrten Bilder, die wir teilweise haben, wo Köpfe verzerrt sind. Und ganz schlimm ist eine Szene, wo sie so von links nach rechts über das Bild laufen. Und der linke und rechte Bildschirmrand sind relativ hoch und in der Mitte geht es so runter, als würden sie durch so eine Senke laufen. Aber in Wirklichkeit laufen sie halt horizontal. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das fand ich ein bisschen, nicht ein bisschen, das fand ich bescheuert.
Genau, jetzt sind wir schon beim nächsten Thema. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen und noch mal sagen, dass die ganzen Nebenfiguren, die man so hat, die sind natürlich im Kern Kanonenfutter. Und manche sind ja auch wirklich nur, haben eine Beschreibung, das ist ein Pilger.
Ja, gerade die Pilger, ja.
Ne, das ist halt so. Ne? Aber Jaco, du hattest ja vorhin schon gesagt gehabt, das gehört irgendwie dazu. Und mehr muss das ja auch gar nicht sein. Ne? Genau, da würde ich schon mal zum nächsten Punkt, du hast es jetzt angesprochen, die Inszenierung. Da bin ich echt zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite würde ich sagen, für das Budget, was er damals auch hatte, ich habe vorhin die Zahl gesehen, ich habe es wieder vergessen, das sind nur ein paar Millionen gewesen, die der Film als Budget hatte. Dafür macht er vieles richtig, ehrlich gesagt. Irgendwie auch so das mit dem Raumschiff. Aber du hast am Ende, hast du ja nur von Punkt A zu Punkt B und die haben das in der australischen Wüste gedreht. Übrigens, da waren es 10 Grad, als sie das gedreht haben. Die haben quasi immer so Wasser auf die Schauspielerinnen und Schauspieler getröpfelt, damit das so aussieht, als wenn sie schwitzen würden. Das nur so mal ein Fun-Fact. Übrigens noch ein anderer Fun-Fact, die Szene, die wir vorhin beschrieben hatten, wo sich Riddick die Schultern auskugelt. Das hat tatsächlich Vin Diesel selbst gemacht. Das ist ein echter eigener Stunt, der bestimmt richtig wehgetan hat. Das nur so am Rande. Genau, ansonsten zur Inszenierung, diese Farbpalette, die kann man, glaube ich, kritisieren. Ich finde die aber okay als Kontrast nachher zu dem Dunklen. Aber ich gebe dir insofern recht, weil es sind immer so kleine Spielereien drin. Und ich habe mir überlegt, ist das so ein 2000er-Ding gewesen? Ob man da irgendwie in der Zeit so ein paar Sachen so drin hatte bei anderen Filmen? Weil du hast wirklich so ganz kurze Frames, wo dann plötzlich das Bild ganz verzerrt ist oder völlig nochmal von den Farben her überzeichnet. Da habe ich mich auch gefragt, was hatte denn irgendwie da der Regisseur für Ideen oder der Kameramann, ich weiß gar nicht, wer das war. Das wirkt heute so ein bisschen aus der Zeit gefallen, muss ich sagen. Ja. Jaco, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
Total. Also ich finde die Inszenierung teilweise echt lumpig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mal geguckt, jetzt 23 Millionen war das Budget.
Ja.
Ne? Das ist
okay.
B-Movie. Ist okay.
Okay.
Ne? Für 2000 völlig in Ordnung.
Ja.
Und ich habe ja auch ein Herz für solche B-Movies. So. Aber ich finde, der sieht nicht gut aus an vielen Stellen. Und unabhängig von seinem Alter, auch für die damalige Zeit, weil du hättest B-Movies auch ganz anders inszenieren können. Gerade was diese Farbbegebung angeht, dieses grell überleuchtete, das hat mich mega genervt. Und das fand ich so ein bisschen cheap. Weißt, ich glaube, das war genau das. Wir wollen irgendwie wir wollen am Anfang, dass das super hell und grell wirkt, eben zum Kontrast zum Dunkeln, das dann später kommt. Aber das sah für mich furchtbar aus. Völlig überleuchtet. Einfach nicht schön, nicht ästhetisch. Mhm. Und das kann man auch komplett anders lösen. Auch mit wenig Budget. Das hat nichts mit dem Budget zu tun. Das hat einfach was mit Handwerkskunst zu tun. Und die ist nicht gut in diesem Film. Auch später gab es ganz komische Blautöne wieder. Mhm. Also dieses Bild fand ich gerade in der ersten Hälfte furchtbar. Dieser ganze Look war schlimm. Und dazu kommt auch, dass ich das Set-Design und generell das Design dieser Welt fand ich nicht schön. Klar, es ist ein Wüstenplanet. Das muss ja nicht irgendwie pompös sein. Aber es gibt ganz viele ähnlich gelagerte Filme, die auch so ein karges Setting irgendwie zeigen, die aber total stimmig sind. Und das fand ich hier gar nicht. Und das war für mich die ganz große Enttäuschung. Da geht es halt los. Nach dem ordentlichen Start dachte ich, I, ist das hässlich. Und I, finde ich das uninteressant. Das holt mich null ab. Dieses ganze Worldbuilding finde ich lahm. Das ist wirklich lahm, mega zweckdienlich und einfach nicht gekonnt. So,
da muss ich sagen, ich mochte die Kulissen tatsächlich. Ich fand die jetzt gar nicht billig. Ich mochte halt diese Stilmittel überhaupt nicht. Ich fand die störend, die hätte es nicht gebraucht. Die haben mich eher rausgerissen. Aber an sich fand ich so die Kulissen von dem abgestürzten Raumschiff oder von dieser kleinen Minenbohrkolonie-Basis da ganz nett. Ja, natürlich, das ist karg. Ich mochte auch diesen Skelettfriedhof, der so eingeführt wird, als ob das Bäume wären. Und dann kommen sie näher und stellen fest, dass diese vermeintlichen Bäume in Wahrheit Teile von Knochen von riesigen Alienwesen waren. Das fand ich sehr cool. Deshalb, da würde ich persönlich tatsächlich widersprechen, sehe ich ein bisschen anders in dem Fall als du. Thomas, du magst es bestimmt.
Ja, ich gebe dir recht. Nee, ich kann die Kritikpunkte verstehen, aber von den Kulissen her und vom Set-Design her, bis auf die eine Sequenz, wo sie sich im Raumschiff verstecken, wenn es dunkel wird, die fand ich so ein bisschen, ja, also so zweckdienlich, weil da springen sie ja von Raum zu Raum und ich habe auch das mich erwischt, wie ich dann da irgendwie mich verloren habe, tatsächlich bei den Szenen und irgendwie dachte, okay, jetzt haben sie ihre Lichter alle fertig und jetzt geht's los, so. Aber vorher dachte ich so, hä, okay. Das ist aber das Einzige und auch diese kleine Bohrkolonie, die es da gab, mit den Räumlichkeiten und sowas alles. Und wir haben ja auch tatsächlich ein bisschen Gore drin. Das ist jetzt nicht viel. Mhm. Es steht mal ein Bein rum, es wird mal jemand zweigeteilt und einmal fällt so eine angefressene Leiche ins Bild. Aber ich fand das auch gut gemacht, eigentlich, für das, was es halt sein soll. Ne?
Ja.
Ja, also ich wollte jetzt mal sagen, die Sets an sich, also diese ganze Gruppe, ich glaube, wenn das ein anderer Regisseur gemacht hätte und anders inszeniert hätte,
das glaube ich auch
viel mehr.
Ja, ja, das da gehe ich mit.
So,
ja.
Es ist die Art und Weise, wie mir das präsentiert wird. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es geht gar nicht mal um die Sets per se oder so oder um die Ideen, die da drin sind. Also mit der Grundidee kann ich mich auch total anfreunden eigentlich. Eigentlich ist das ein Film, der ist was für mich. Aber er wurde mir nie schmackhaft gemacht und eher immer so, ach schade, ach nee, das finde ich jetzt nicht gut, nee, das nervt mich jetzt. Das ist so mein Problem und das zieht sich so durch.
Wie sieht's denn bei euch aus mit dem Monster-Design? Das wäre ja, glaube ich, nochmal ein großer Knackpunkt, weil davon hängt ja auch so ein bisschen viel von dem Film ab und ich meine, das Monster ist ganz, ganz groß auf dem Plakat auch zu sehen. Ich persönlich fand das total gut, das Monster-Design. Das CGI ist mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, gerade bei so Massenszenen von diesen kleinen Flugviechern und sowas alles oder wenn sie sich später, gibt es ja so eine Sequenz, da zerfleischen die sich am Himmel, übrigens auch eine coole Idee, der Planet ist tot und irgendwann zerfleischen die sich halt selber, weil sie ja nichts mehr zu fressen finden. Fand ich auch ganz interessant. Genau, aber das CGI ist, wie gesagt, in die Jahre gekommen. Aber das Monster-Design selber mit diesem Knochen und quasi auch, dass es diesen toten Winkel gibt, evolutionsbedingt vielleicht auch ein bisschen Quatsch, weiß ich halt nicht. Aber ich fand die cool. Wie geht's denn da euch beiden? Jaco?
Daran habe ich jetzt wenig auszusetzen. Also wie gesagt, CGI, klar, das ist nicht so gut gealtert. Das ist aber okay für so einen Film.
Ja, ja.
Also das ist immer so die Krux an der Geschichte, dass solche Filme dann eben sich dann auch genötigt sahen, CGI einzusetzen, wo ich mir oft denke, naja, plastisch hätte man es auch machen können, aber das war halt eben dieses Zeitalter. Und dass das halt heute nicht so gut aussieht, ist halt einfach so. Kein Problem. Monster-Design an sich fand ich völlig in Ordnung. Es war auch nicht super spektakulär. Es ist nicht so eine Creature, an die ich mich total erinnere, aber für das war es, ist es okay. Ja.
Also ich fand's richtig geil. Ich habe es damals gemocht, ich mag es auch immer noch. So eine richtig schöne Kreatur halt einfach, die jetzt nicht irgendwie so ein menschliches, so ein humanoides Erscheinungsbild hat, sondern was ganz anderes. Ich mochte auch, dass sie eben ja quasi zwei Varianten dieser Wesen haben. Mal diese kleinen, ich sag mal, vogelähnlichen Wesen und dann später diese doch größeren Flugkreaturen. Das hat mir gefallen. Ich mochte auch die Geräusche, die sie von sich gegeben haben. Das hat so ein bisschen wie Orcas und Delfine, so eine Mischung geklungen. So ein hohes, hochfrequentiertes Fiepen, sage ich jetzt einfach mal. Ob das jetzt alles immer so viel Sinn ergeben hat, kann man drüber streiten. Also du hast jetzt schon diese Szene angesprochen, wo die sich gegenseitig in der Luft zerfleischen. Da ja, habe ich mich so ein bisschen gefragt, naja, also mit Kannibalismus betreiben sie ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit, sonst wären sie schon lange tot. Warum jetzt auf einmal dann in der Luft und warum gehen sie dann nicht noch mehr auf die Menschen als Beute? Weil, sind wir mal ehrlich, der Film ist schon ein bisschen inkonsequent damit, wie empfindlich diese Wesen auf Licht reagieren und wie viel Angst sie davor haben. Und wie, dann mal lassen sie sich total abschrecken mit der Taschenlampe und ein anderes Mal ist es denen vollkommen egal. Ja, Jaco, du nickst schon, dann kannst du direkt weitermachen und was dazu sagen.
Genau, also Logik ist in solchen Filmen da auch immer so zweitrangig, sagen wir ganz ehrlich. Aber das hat mich auch so ein bisschen gestört, weil gerade das so ein wichtiges Element in diesem Film ja ist, diese Lichtempfindlichkeit der Viecher. Und dieser, sag ich mal, der letzte Teil des Films ist ja, dass sie sich durch die Dunkelheit kämpfen müssen und mit so notdürftigen Lichtreserven so als letzte Abwehr gegen diese Monster, die sie halt verfolgen. Dieses Element hat mich übrigens erinnert, ein bisschen an Western. Also wie so ein Track, so 50er, 60er Jahre Western, die sich so Indianerland müssen. Ne, das fand ich auf jeden Fall Idee ganz cool.
Es sind auch schöne Szenen dabei, wenn sie so umgeben sind von den Aliens und so in so einem Haifischbecken und die ganzen Haie schwimmen an einem rum. Ne?
Genau. Also, wie gesagt, an diesem Film, es gibt viele Sachen, die ich von der Idee ganz gut finde, die ich immer nicht gut umgesetzt finde. Deswegen bin ich auch so enttäuscht von diesem Film eigentlich. Aber genau das, was du sagst, diese Inkonsequenz, was gewisse Dinge angeht, dass die mal auf Sachen total empfindlich sind. Ich mir denke, da hat er nur so eine Funzel um sich rum und aber so eine Meute an Viecher, die ihn umzingeln, aber greifen ihn nicht an. Und in anderen Situationen ist es aber nicht ganz so schlimm. Es ist, verstehe ich, auch die Lichtquelle geht manchmal nur in eine Richtung, aber die alle im Kreis rumstehen, ja, bleiben aufstehen. Das ist halt so, und manchmal könntest du die dann von hinten angreifen, aber in dem Moment dann halt nicht. Wie gesagt, ich bin kein Logikfetischist, was das angeht, aber wenn du das so als Hauptgimmick deines Films machst, dann achte da ein bisschen selber drauf. Oder lass dir ein bisschen mehr einfallen, dass das nicht jedem einfach so auffällt, auch wenn man gar nicht drauf achten will.
Ja, ist halt die innere Logik, die da ein bisschen verletzt wird dadurch. Ne? Logik ist nur so Sache, aber hier haben wir es ja ganz klar, wir haben Szenen. Es gibt eine Szene, wo wir die erste Interaktion mit einem dieser großen Aliens, wo Riddick vor einem flüchtet und auf die Gruppe, auf die anderen Überlebenden zuläuft und dann, klar, die schwenken halt ihre Taschenlampen in seine Richtung und er dreht ab, weil ihm dieses Licht in den Augen wehtut. Wir haben ja angedeutet, er hat operierte Augen, von seinem Knastaufenthalt ist es, wo er sich die Augen hat operieren lassen, weil er in einem Gefängnis war, in dem quasi immer Dunkelheit herrscht und er wollte halt sehen, also hat er sich die Augen umoperieren lassen, ist dementsprechend sehr gut auf Dunkelheit eingestellt, aber ganz schlimm mit Licht und er wird geblendet und er dreht so zur Seite ab und direkt hinter ihm ist ein Alien, das wird auch geblendet und dreht ebenfalls in eine andere Richtung ab. Wo wir so dieses haben, von wegen Riddick ist mehr oder weniger wie diese Wesen, also wir haben mit zwei Monster zu tun.
Ja. Plot Armor.
Ja, ja und wir haben auch Szenen, wo man ganz klar sieht, so die leuchten auf so eine Alienhaut und die verbrennt so langsam. Und so wie Jaco sagt, dann haben wir Szenen, wo fett drauf geleuchtet wird und den Aliens ist das vollkommen egal. Ich meine, klar, wir haben eine Szene, wo ein Alien versucht, ich glaube, das Kind zu töten und hackt so, das liegt so unter einem großen Knochen und dieses Alien hackt so durch. Da kann man natürlich sagen, okay, das war jetzt so im Fressrausch, das hat die Schmerzen gar nicht mehr mitgekriegt, wenn aufs geleuchtet wird. Aber trotzdem bleibt für mich so ein bisschen so dieser Nachgeschmack, ja, dass da doch irgendwie manche Szenen gemacht wurden, um cool zu wirken. Das ist auch so eine Szene, wo diese kleinen Flugaliens so wie so ein Vogelschwarm angeflogen kommen. Zwei Personen, Riddick und diese eine Ingenieurin, rennen davor weg. Er hechtet auf den Boden. Sie wird von den Viechern aufgegriffen, zerfetzt, ist ein geiler Shot. Aber ich habe mir da auch so gedacht, ja, warum sollten sie jetzt von ihm Halt machen, wenn er auf dem Boden liegt? Also, die sind ja nicht komplett blöd, die Viecher. Die könnten doch einfach auch auf ihn gehen. Das sind so Dinger, die mich dann so ein bisschen, ne, Style over Substance in dem Moment halt, ne?
Ja, das häuft sich auch.
Ja,
das
leider.
Halt vermehrt. Das, ne, beim ersten Mal denkt man auch so, ist ja auch egal. Aber irgendwann ist es halt so sehr auffällig. Und das ist so eine gewisse Laziness. Also, dass du dir Dinge einfach nicht durchdenkst oder es immer so drehst, wie es gerade passt. Aber wie gesagt, das ist ja das Ding. Die reagieren auf Licht und die können nicht auf Licht. Und dann diese eine Sache, bleibt da doch konsequent. Oder überleg dir da mal clevere Dinge. Das sind so die Details, die so einen Film auch besser machen. Also deutlich besser.
Nee, er versucht es ja zumindest, indem er sagt, die reagieren auf Blut. Und dann spielen sie ja damit so ein bisschen, ne, weil der kleine Junge, der sich dann als Mädchen entpuppt, hat die Tage, ne, das ist ein Problem, weil dann werden die halt verfolgt die ganze Zeit. Es wird ja ganz kurz gespielt, weil Riddick tötet ja dann irgendwann den Johns. Jetzt gucke ich nochmal, wie heißt
er? Ja, Johns heißt er.
Genau. Genau, Johns, den Kohlhauser gespielt wird. Und da wird das ja nochmal quasi thematisiert. Und am Ende wird er ja selber verletzt quasi. Und dann stürzen die sich irgendwie so drauf. Aber das mit dem Licht ist auf jeden Fall so, weil am Ende, er rennt ja nur noch mit diesen Glühwürmchen, so ein bisschen blau da quasi umher.
Schnecken.
Das, genau, das sieht ganz cool aus so, aber von den Effekten her hätte man das deutlich mehr spielen können, dass diese Aliens so eine Schwäche haben tatsächlich. Mhm. Ne? Und die einzige Schwäche, die am Ende so ein bisschen so rausgepackt wird, ist ja, dass sie diesen toten Winkel haben, aber das siehst du nur in einer einzigen Szene, wenn sich Vin Diesel versucht, vor dem Monster zu verstecken. Ist ein cooler Shot irgendwie, für mich zumindest, aber das war es ja dann bald. Ne? Also da bin ich bei euch. Ansonsten fand ich das Monster-Design, wie gesagt, ja auch cool. Und was ich dem Film noch zugute halten möchte, ist abseits von dem, wo sie dann gestrandet sind und dann erstmal sich so ein bisschen orientieren müssen. Und Vin Diesel geht ja dann erstmal auf Wanderschaft und guckt sich erstmal alles an. Also Riddick. Und aber dann ist relativ schnell, dass du so zack, Action, 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 Action und dann bist du schon fast am Ende. Ne? Also das geht ja relativ zackig dann auch, das muss man halt auch nochmal sagen. Also der Film ist sehr kurzweilig. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange er geht, eine Stunde 49. Das geht dann doch relativ schnell auch rum, finde ich zumindest.
Ja, würde ich dir recht geben. Also ich fand jetzt auch nicht, dass der Film Leerlauf groß gehabt hat. Wie gesagt, das waren halt so inkonsistente Dinge und inkonsequent umgesetzte Dinge, die mich gestört haben. Auch wenn wir jetzt gerade von dem sprechen. Hinten, also wir haben so eine Phase, wo alles wirklich stockdunkel ist auf diesem Planeten. Ne? Und es ist wirklich komplett dunkel. Und dann, als sie in diese Schlucht kommen, scheint es irgendwie doch irgendwelche Lichtquellen zu geben, weil da ist das Bild nicht mehr so richtig dunkel. Das fand ich auch so ein bisschen, weiß nicht, hab ich nicht ganz verstanden, warum sie das dann nicht konsequent beibehalten haben. Wisst ihr, was ich meine? Wo sie da in diese Höhle sich einsperren und er dann draußen durch diesen Canyon läuft, da war es nicht mehr wirklich stockdunkel.
Ich glaube, das ist eine Designentscheidung gewesen, um noch zu, um was zu sehen quasi, um ne, die Schauspielerinnen und Schauspieler zu zeigen. Heute würden sie das ja digital drehen, diese Nachtszenen. Früher hat man das ja quasi dann tagsüber gedreht und dann irgendwie einen Filter drauf gemacht. So dass du noch was sehen konntest oder das irgendwie anders gelöst. Heute wäre es dann eher so Game of Thrones mäßig und dann wirst du wahrscheinlich gar nichts mehr sehen. Dann müsstest du den Farbkontrast, den Kontrast von deinem Fernseher hochregeln. Ne? Ich glaube, das ist eine Designentscheidung gewesen für den Dreh selbst.
Ja, da hätte man es aber trotzdem gleich lassen können. Da hätte man nicht diesen, weißt du, klar, dann hätten sich manche Szenen nicht ergeben, so wie diese, die ich beschrieben hatte, wo die Aliens so um diesen Lichtkegel drumrum laufen und sie umkreist werden. Oder dieser eine Shot, es gibt eine Person, die es gibt halt einen Konflikt und die Lichtquelle geht aus und eine der Personen krabbelt dann in die Dunkelheit, wird von hinten aufgepiekst und spuckt dann den hochprozentigen Alkohol in die Flagge, in die Fackel und dann auf einmal erleuchtet alles und man sieht, wie die Aliens ums herum stehen. Das ist natürlich auch wieder ein geiler Shot, der halt nicht möglich gewesen wäre, wenn man nicht ganz so mit Dunkelheit gearbeitet hätte. Aber dadurch ergibt sich halt für mich so ein Kontrast zwischen ganz, ganz dunklen Szenen und diesen, naja, man sieht schon noch ein bisschen was, wie halt in der Nacht mit Mondschein. Ne? Mich hat's gestört. Wahrscheinlich auch nur, weil mich ein paar andere Dinge jetzt mittlerweile bei dieser vierten Sichtung einfach gestört haben. Früher ist mir es nicht aufgefallen, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ich glaube ja auch, hätte ich den als, wie alt war ich denn da? Gut, da war ich auch schon 18, 19. Aber hätte ich den im frühen Alter gesehen, hätte ich mit dem auch weniger Probleme gehabt. glaube ich ganz ehrlich. Jetzt für eine Erstsichtung in meinem jetzigen Alter, in meinem jetzigen Filmwissen, was ich schon alles gesehen habe, hier, da und hat mich das halt einfach nicht mehr abgeholt, weil ich finde, ganz viele recycelte Ideen, aber das passiert im Genrefilm einfach, ist so.
Ja.
Das ist ja auch kein großer Kritikpunkt, aber die Sachen, die cool sein könnten, war mir zu wenig durchdacht und war mir zu schlicht gelöst. Ich finde die Inszenierung, wie gesagt, wirklich nicht gut. Das ist, glaube ich, mein größter Knackpunkt. Ich finde die Inszenierung, du hättest mit einem geilen Regisseur, der genau weiß, was er da tut und aus ein paar kreative Ideen noch rausholt und dann vielleicht auch bei so einzelnen Szenen noch geilere, diese Prämisse einfach geiler verwendet. Also der hat ja viele gute Ansätze, was man daraus machen könnte. Wenn das alles gestimmt hätte, wäre ich deutlich gnädiger. Vielleicht hätte ich auch richtig Spaß gehabt. So war ich irgendwann, der ist kurzweilig, ja, aber da passiert immer was. Aber irgendwie habe ich auch immer auf die Uhr geschaut und dachte, ist denn der vorbei? Es hat mich echt nicht abgeholt, gar nicht. Ne? So leid es mir tut. Also ich würde den auch viel lieber ich möchte ja generell immer jeden Film mögen, so ist es ja nicht. Aber bei dem hatte ich so ganz viel Potenzial erkannt, das für mich verpufft.
Okay.
Thomas.
Ich überlege gerade, ob wir irgendwas noch offen haben. Ich würde nochmal erwähnen, dass der Soundtrack, den mag ich total. Also diese Anfangsmelodie, die sich dann irgendwie durch den Film durch so zieht, die gefällt mir. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles soweit besprochen, was wichtig ist. Es sei denn, euch fehlt noch irgendwas. Ich fand noch die letzte Szene, fand ich geil. Das muss ich jetzt nochmal einwerfen.
Im All?
Ja.
Meinst du die im All oder welche meinst du?
Bevor sie starten ins All.
Ach so, bevor sie starten.
Genau, ne, wo er dann sagt, wir können nicht starten und dann wartet, bis die Viecher sich quasi alle um das Raumschiff versammelt haben, damit er nochmal richtig Gas geben kann und alle verbrennen kann. das ist doch lustig. Ich fand's geil.
Es passt zur Figur.
Ja, es passt zur Figur, ne? So, das wollte ich nochmal einwerfen. Genau, ansonsten würde ich halt nur nochmal sagen, das war halt der Start von einem Franchise, der so gar nicht erwartbar war. Aber beim Dreh ist denen irgendwie dann in den Sinn gekommen von wegen, ach, diese Figur des Riddicks, da können wir ja mehr draus machen. Und das ist tatsächlich dann passiert. Wir haben ja die Fortsetzung Riddick Chroniken eines Kriegers. Da könnte man auch mal drüber sprechen, glaube ich, irgendwann. Ich glaube, das wird noch kontroverser als heute.
Da mache ich den Jacko, den mag ich nämlich überhaupt nicht.
Ich mag den trotzdem.
Kann den überhaupt nicht leiden.
Und ich kenne den auch noch nicht. Also
ja, du magst den bestimmt dann.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ja, aber der geht einen ganz anderen Weg, deshalb könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der dann vielleicht eher, also nicht unbedingt jetzt, ne, aber es ist halt wirklich was anderes im Vergleich zu Riddick und also genau. Dem dritten Teil und zu dem ersten ist ja schon was ganz anderes. Da ist nichts mehr mit Survival-Horror, nichts mehr mit Aliens, da ist es eher die Gesellschaft von diesen, wie heißen die, Thomas? Diese
die Necromonger.
Genau.
Das ist quasi so eine Science-Fiction-Blockbuster-Opera, würde ich fast sagen, so in
die
der Art.
Die Necromonger?
Ja, ja.
Okay.
Also super trashig, also kann ich schon mal sagen, der ist super trashig, aber ich mag den total, der ist irgendwie, ist sehr spaßig.
Am Ende wird geheiratet, das klingt gut.
Nee. Aber es gibt noch mal eine coole Fluchtsequenz von einem Gefängnisplaneten, wo es sehr warm ist. Genau, das nur so am Rande. Genau, dann gab es noch einen Kurzfilm und die Fortsetzung, von der Jacko vorhin gesprochen hat. Den Namen, weiß ich nicht mehr, Überleben ist seine Rache.
Riddick, Überleben ist seine Rache.
Völliger,
ja.
Bescheuerter Titel auch. Der in seiner Kernform quasi nochmal ein Remake mehr oder weniger von Teil 1 ist an manchen Stellen. Ich hasse den dritten, muss ich gestehen. Ich mag den überhaupt nicht.
Ja, ich damals auch. Ohne Vorkenntnis. Was für ein Scheiß.
Ich mag den dritten. Vin Diesel dreht ja gerade den vierten. Während wir hier sprechen. Das ist ja vor ein paar Wochen ist das quasi mehr oder weniger bestätigt worden. Er macht ja über seinen Instagram-Account macht er ja immer so Vin Diesel-Posts. ja, ist halt so
Family.
Damit jemand über ihn spricht. Also jetzt mal ohne Scheiß, Vin Diesel, das ist doch der Typ, der eigentlich von diesen zwei Franchises lebt. Oder?
Ja, ja, ja.
Alles andere kannst du komplett wegschmeißen. Also ist das so? Über welche Vin Diesel-Filme spricht man denn? Abseits von Fast and Furious und eben dem Riddick.
Triple X.
Mhm. Oh Gott, das war ja auch furchtbar. War nur ein Film.
Den kannst du heute überhaupt nicht mehr gucken. Ja, ja.
Du konntest auch damals nicht gucken. Aber selbst da war er beim zweiten schon nicht mehr dabei. So, das ist ja... dieser Typ allein, ne? Erfolg, aber er ist mir völlig rätselhaft.
Genau, aber da kommen wir gleich nochmal im vierten, weil da hätte ich noch eine Frage an euch, bevor wir den Schluss machen. Und es gab noch, ich glaube, zwei Spiele sogar, aber das eine Spiel würde ich nochmal hervorstechen wollen. Escape from Butcher Bay, ich hatte das im Vorgespräch schon mal euch beiden erwähnt, ihr kanntet es noch nicht.
Nicht gespielt, ich wusste, dass es existiert von damals den Zeitschriften, was man halt so gelesen hat, ne?
Als genau.
Videospielen und so.
Und das war damals, jetzt habe ich das Jahr wieder vergessen, 2004 oder so, ich habe es gerade nicht mehr.
Ich glaube 2003 oder 2004 hast du gesagt, ja.
Genau, das war damals ein richtiger Banger, das ist richtig, richtig toll. Und davon würde ich mir übrigens ein Remake in Unreal 5 Engine wünschen. Das wäre so ein kleiner Traum von mir, weil da hätte ich total Bock drauf, weil da wird diese Figur auch nochmal richtig gut und dieses Gefängnis auch und du erlebst dann auch diese Situation, wo er seine Augen bekommt und sowas alles und wie das dann auch aussieht, wenn er dann da so durch umstellen. Das nur so am Rande. Ich schwärme gerade von dem Spiel, weil es einfach großartig ist.
Wenn es davon ein Remake gibt, dann sagt er Bescheid, dann habe ich einen Grund, mir eine PS5 endlich mal zu kaufen.
Ah, siehst du? Genau.
Sprechen wir das hier am Rande über beim nächsten Cast, damit das dann soweit ist.
Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil das rechte technisch, ich weiß gar nicht, bei wem das liegt, bei welchem Studio, da wird ja gerne sowas dann totgeschwiegen irgendwann.
Electronic Arts?
Oh, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht.
Ich hätte jetzt Monolith gesagt, aber die sind ja jetzt weg als Studio. Egal, das nur so am Rande.
Wir schweifen ab.
Genau, wir schweifen ab. Ich hätte jetzt nochmal am Ende die Frage an euch für Teil 4. Ich meine, Vin Diesel ist ja jetzt auch nicht mehr der jüngste Mann der Welt. Und was könntet ihr euch denn vorstellen oder was bräuchtet ihr dann tatsächlich für den vierten Teil, dass ihr sagt, da gehe ich ins Kino und B, ich würde aus dem Kino auch rausgehen und sagen, boah, das war jetzt richtig gut.
Also gucken werde ich ihn auf jeden Fall. Mit Sicherheit nicht im Kino, aber das liegt jetzt weniger an dem Film als vielmehr an dem, dass ich grundsätzlich jetzt nicht so super oft ins Kino gehe. Ich glaube, die Ausrichtung wird eher wie Teil 2 werden. Ich weiß zwar nichts Genaues, aber der heißt ja, glaube ich, Furia oder wie wird der heißen? Ne? Also der ist ja der Heimatplanet. Also ich denke, der wird eher in Richtung des zweiten Teils gehen und dementsprechend erwarte ich halt nicht so wirklich viel, weil, wie gesagt, der zweite hat mir nicht so gefallen. Wenn sie mich glücklich machen wollen, dann zeigen sie mir Survival-Horror, wie bei dem ersten und bei dem dritten Teil. Wie gesagt, Riddick, ich mag den dritten Teil. Klar, der ist sehr CGI-lastig und das ist auch nicht so super gut, das CGI. Ich mag den aber trotzdem, weil die gleichen Gründe, fremder Planet, Aliens, Survival-Horror, da stehe ich drauf. Deswegen hat auch Pitch Black letzten Endes bei mir eine relativ hohe Wertung. Obwohl ich jetzt so viel an dem kritisiert habe, aber ich bin halt einfach dankbar dafür, wenn mir Filme so dieses Survival-Horror-Szenario geben, mir fremde Planeten zeigen, die auch erkundet werden zum Stück weit, wenn man auf irgendwelche bestialischen Kreaturen trifft, die total gefährlich sind. Und davon gibt es irgendwie meiner Wahrnehmung nach nicht so wirklich viele Filme. Es gibt die zwar unter Wasser mal, da haben wir sowas wie Deep Star Six, Underwater oder Leviathan oder eben auf der Erde, da haben wir sowas wie The Thing oder Super Deep, ein russischer Film, weil wir letztes Mal von russischen Filmen hatten, Super Deep oder The Descent oder Ruinen, sind jetzt keine Science-Fiction-Filme, aber Setting ist das gleiche, isoliert, Ort, den man jetzt nicht so kennt, mit dem man nicht so vertraut ist und so weiter und so fort. Aber im Weltall gibt es davon relativ wenig, finde ich persönlich. Und da frag ich jetzt mal, bevor Jocko dann weitermachen darf, was glaubt ihr, warum? Will das keiner sehen? Ist es zu teuer? Oder warum gibt es so wenig Survival-Horror, der vorrangig auf einem fremden Planeten spielt? Das ist nicht so wie Alien, irgendwie kurz was mitbringen von einem fremden Planeten, sondern wirklich auf einem Planeten sowas wie Alien Covenant oder The Angry Red Planet oder so oder After Earth, wobei dies auf der Erde ist.
Ich finde es ja lustig, dass du meine Frage mit der Gegenfrage beantwortest.
Ich bin Politiker.
Ja. Ich würde mal anfangen. Also du hast es gerade schon genannt, ich glaube zu teuer, weil du natürlich gerade auf fremden Planeten immer gucken musst, wie ist das inszeniert. Klar, es kann nicht jeder Film aussehen wie Avatar. Muss er auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich in den 70er, 80ern gab es durchaus mal Versuche, aber eher so, dass man mal da gibt es so Filme mit so einem Asteroiden beispielsweise, wo die da auf so Monster treffen. Ich bin bei den Titeln immer ein bisschen raus. Aber so viel gibt es da tatsächlich nicht. Und ich glaube, dass es gar nicht so ein großes Publikum für solche Filme gibt, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, Dinge, aber du bist da relativ.
Außenseiter, ja.
Ja, Außenseiter. Ja, es ist wie bei mir. Ich liebe ja Filme mit Raumschiffen. Und also, ne, ganz klassisches Setting, Raumschiffkämpfe oder sonstiges. Und da bin ich ja auch relativ alleine. Das Einzige, was ich da aktuell bekomme, sind manchmal so Star Trek-Serien. Und das ist auch nicht so immer toll. Jaco.
Auf welche Frage soll ich jetzt antworten? Also ich fange erstmal mit der Riddick-Frage
an. Bevor du mit der Riddick-Frage anfängst, vielleicht nochmal als Ergänzung für dich. Regie führt David Troy.
Wunderbar. Also, dann weiß ich gehe ins Kino. Aber das war mir, also ganz ehrlich, da würde ich nicht ins Kino gehen. Das weiß ich jetzt schon. Also außer, ich war auch in Hobbs und Shaw im Kino, obwohl ich die anderen Fast and Furious-Teile, die ich kenne, nach Teil 3. So, einfach weil es hat halt gepasst, mit einem Kumpel ins Kino zu gehen. So, das kann immer passieren, aber von mir aus würde ich da nicht reingehen. Ja, ich würde mir den wahrscheinlich schon mal irgendwann angucken, weil ich werde mir jetzt auch mal den zweiten Teil angucken, weil dann habe ich zumindest mal die drei gesehen. So, aus reiner Neugier. Was die machen müssten, damit er mich abholt, ich habe keine Ahnung. Also, ich wäre echt überfragt, weil, wenn das hier schon die Speerspitze des Franchise ist, dann weiß ich es. Also, so. Wenn Diesel mitspielt und der Herr David, wie heißt er, Towie, Regie führt, dann ja, weiß nicht, was sie so gemacht haben, was er speziell so gemacht hat in den letzten 20 Jahren, aber ich glaube, da, das wird auch nicht entscheidend besser. Und die andere Geschichte, warum es nicht so viele Filme gibt, im Prinzip das, was Thomas gesagt hat, ich glaube, der Markt ist dafür einfach, ist eine Kosten-Nutzen-Frage. Ja. Das ist halt im Weltall oder so, das ist immer teurer, als wenn du in den Wald gehst hier, ne, um die Ecke und da so einen Survival-Film drehst. Du hast im Prinzip, du holst fast das gleiche Publikum ab. Es kostet viel, viel mehr. Schwierig. Ne? Das ist es einfach. Ich würde mir das auch mehr wünschen. Und im Prinzip, es wiederholt sich ja auch alles. Also ich glaube, du hast da auch Schwierigkeiten zu sagen, wir haben jetzt diese Idee, dieses Setting, machen was ganz Neues, was die Leute richtig rein und nee, weil das ist natürlich immer irgendwo das Gleiche.
Ja, klar.
Deswegen, da dann so viel Geld reinzustecken und in der Erwartung, hoffentlich spielen wir nur die Kosten wieder rein, das macht heute einfach keiner mehr. Gerade weil dieses klassische Genre-Kino, das es vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren gab, wo immer noch so ein bisschen mehr, egal, Hauptsache wir kriegen unser Geld wieder rein, das gibt's ja auch nicht
mehr. Ja, ja.
Das ist es einfach. Ist, finde ich auch schade. Ja, aber es ist einfach so.
Punkt. Okay, das.
Aber, ja. Entschuldigung, Dingo, weil du The Descent vorhin erwähnt hast.
Ja.
Ne? Das ist ja jetzt kein Science-Fiction-Film.
Nee.
Aber an den hat mich Pitch Black auch erinnert, aber der macht's richtig geil. Mhm,
ja.
Finde ich. Der,
und dunkler.
Eigentlich, der hat ja eine ähnliche Grundidee. Natürlich ohne Science-Fiction-Bums, die gehen in eine Höhle rein, da kommen so Viecher. Der ist genauso simpel und schlicht und auch da ist die Charakterzeile vielleicht ein bisschen deeper, so ein bisschen.
Ja.
Ne? Aber im Prinzip ist das baugleich mit dem Film und der ist großartig. Also da macht man's richtig.
Ja, der ist halt konsequent in dem, was er halt macht.
Der,
ne?
Der ist super inszeniert, der spielt seine Idee komplett gut durch, der muss auch dann nicht so ein hyperintelligentes Drehbuch haben oder ganz, ganz tiefe Charaktere. Aber das ist für mich ein Paradebeispiel, so macht man das. Ja, das wäre für mich der absolute Gegenbeispiel zu Pitch Black, im positiven Sinne.
Ja, Thomas schaut beleidigt.
Nee, ich habe auf die Zeit gerade geguckt. Ich versuche gerade noch, dass wir unter einer Stunde bleiben.
Da muss ich jetzt mal ranhalten.
Jetzt muss ich mich beeilen, genau.
Okay, tschüss.
Genau, ich glaube, wir sind jetzt durch. Alle Fragen sind beantwortet. Auch die Frage, auf die Gegenfrage auf die Frage. Es tut mir leid, Ding Dong, es ist halt einfach so.
Ja, ja, was soll ich
sagen? Eine Runde Mitleid in die Kommentare, bitte. genau, ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Pitch Black gesehen habt, was ihr vom Franchise so haltet, was ihr von Vin Diesel haltet und was ihr erwartet vom vierten Teil der Riddick-Reihe. Das würde uns sehr freuen. Genau, ansonsten verbreitet die Kunde, teilt uns, liked uns und lasst ein Abo da. Und dann sage ich schon mal Tschüss und übergebe an Jaco.
Ja, auch von meiner Seite mal wieder vielen Dank an euch beide, vielen Dank ans Zuhören und auch wenn mir dieser Film mal diesmal nicht so gut gefallen hat, es war schön drüber zu reden, auch mal hier die Kontroverse zu bilden. Muss ja auch mal sein, ne? Und von daher freue ich mich auf die nächste Ausgabe. Wir haben noch gar nicht besprochen, was wir machen, aber lassen wir uns mal überraschen und bis demnächst.
Auch von mir danke an euch beide, danke fürs Zuhören da draußen. Ich werde jetzt gleich eine Tagline bringen und dann stelle ich dem Thomas noch eine Frage, weil der ist uns noch eine Antwort schuldig. The best soldier they ever created just became their worst nightmare. Und jetzt meine Frage an Thomas. Wie fandest du Escape from L.A.?
Stimmt. Wir hatten ja drüber jetzt knacken wir doch die Stunde. Okay, jetzt muss ich nochmal ausholen. Ich fand den immer noch sehr, sehr unterhaltsam. Ich hatte wirklich, wirklich Spaß damit. Er hat so seine Schwächen. Er ist an vielen Stellen super trashig. Das CGI, gerade in dieser Wellen, das hatten wir ja alles so ein bisschen auch angesprochen. Aber ich hatte immer noch richtig Bock und hatte richtig Spaß mit dem Film. Es tut mir leid, Jaco.
Alles gut. Ich mag dich trotzdem.
Ja, genau. Genau, aber jetzt haben wir das nämlich, jetzt haben wir das Mysterium auch geklärt. Ich habe ihn nochmal geguckt und fand ihn wirklich noch immer noch unterhaltsam. Alles klar, dann sind wir raus und wir hören uns beim nächsten Podcast.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.